Haltet sich jemand unter euch für weise und verständig? Irgendjemand weise und verständig? Niemand. Ihr seid nicht die Einzigen, es war in anderen Gemeinden gleich. Sind alle sehr demütig gewesen. Ihre Hand nicht aufgehängt. Ich weiss nicht, denkt ihr ernsthaft, dass ihr so unreif sind? Oder macht ihr euch einfach Sorgen darüber, was der, der neben euch sitzt, denkt, wenn ihr jetzt die Hand überhebt und euch selber als weise und verständig? Der Typ ist ja so stolz. Was denkt ihr eigentlich, wer er ist, da die Hand aufzuheben? König Salomon oder was? Sorry, das ist ein steiler Einstieg, aber das ist genau so, wie der Jakobus anfängt. Und darum möchte ich euch jetzt das die Bibelstelle vorlesen. Hält sich jemand unter euch für weise und verständig, dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit. Ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet. Sie ist dämonischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens sehen. Ich glaube, der Vers habe ich hier nicht drin, aber das Vers 18, irgendwie vergessen. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Jetzt versteht ihr vielleicht, wie ich es gesagt habe, er ist ziemlich direkt und nimmt kein Blatt vor den Maul. Ich möchte anfangen, im ersten Punkt ein bisschen über das Wesen von der Weisheit zu reden. Was ist denn Weisheit überhaupt? Wie stellt der Jakobus hier Weisheit dar im ersten Teil? Was stellst du dir unter Weisheit vor? Das Wesen von der Weisheit. Stellst du dir vor, so ein, wie so in einem Hollywood-Film dokumentiert wird, ein alter, stoischer Mann mit langem, weißen Bart, der in einem nebligen Wald im Schneidersitz hockt und Wort von der Weisheit spricht, hier sind die Worte der Weisheit, ein Rätsel, das es zu ergründen gilt. Oft ist das so ein bisschen unsere Gedanken von der Weisheit. Das ist Weisheit. Aber der Jakobus malt hier ein viel praktisches Bild. Es kommt direkt nach seinem Aufruf, vor unserem Text, ruft er dazu auf, dass wir unsere Zunge nicht zum Fluchen sollen brauchen, sondern zum Segnen sollen brauchen. Sehr praktisch. Nach unserem Text oder schon am Ende von unserem Text ruft er dazu auf, spricht er über die Streitigkeiten unter uns Christen. Wir machen oft den Fehler, dass wir Weisheit mit Bildung oder mit Wissen gleichsetzen. Oder mit Alter. Gott sei Dank werden viele Menschen, wenn sie älter werden und mehr Erfahrung im Leben haben, auch weiser. Aber Alter macht uns nicht grundsätzlich weise. Wir alle kennen wahrscheinlich die älteren Personen im Migros, die sich an der Kasse drücken. Oder Professoren und Lehrer, die sich vor der ganzen Klasse über einzelne Schüler lustig machen. Hat gar nichts mit Weisheit zu tun. Andererseits habe ich Teenager gesehen, die kleineren Kindern über die Straße helfen. Praktische Weisheit. Weisheit, die sich nach den Werken beweist, sagt der Jakobus, ist Torheit. Weisheit kann und muss gezeigt, gelebt werden. Und mit zeigen meine ich nicht damit angeben oder damit prahlen, sagt der Jakobus hier auch. Wenn wir uns mit Weisheit rühmen, zeigen wir nur, dass wir Tor sind, dass wir Narren sind. Wir wollen allen zeigen, wie gescheit wir sind. Wir wollen, dass sie zu uns aufschauen, dass sie uns bewundern, dass sie uns gern haben. Aber Selbstsucht, sagt er, verwandelt Wissen in etwas Zerstörerisches. In etwas, was kaputt macht, etwas, was Unfrieden, Spaltung, Eifersucht bringt. Und das ist es, was der Jakobus irdische Weisheit nennt, ungeistliche und sogar dämonische Weisheit. Er nimmt hier wirklich kein Blatt vor's Maul. Und dann zeigt er uns eine andere Art von Weisheit. Weisheit, so sagt er, Weisheit, die von oben kommt. Wenn wir auf der Suche nach wahrer Weisheit sind, müssen wir gemäss dem Jakobus ein vorbildliches Leben in Bescheidenheit und Demut leben. Wahre Weisheit führt zu Demut. Gerade umgekehrt, wie es manchmal dargestellt wird, der weise Mann, der stolz ist, der über der anderen steht, der mehr kann oder mehr weiss. Nein, es ist umgekehrt, es führt uns zu Demut. Und Demut bringt gute Taten hervor. Sie formt den Charakter. Wahre Weisheit ist friedfertig. Sie ist freundlich, sagt er. Sie ist bereit, sich etwas zu sagen zu lassen. Nicht immer das letzte Wort zu haben. Nicht immer besser zu wissen als alle anderen. Sich etwas sagen zu lassen. Weisheit ist voll Erbarmen, sagt er. Es geht nicht um uns selber, sondern es geht um andere. Jetzt haben wir ein bisschen ins Wesen von der Weisheit. Jetzt möchte ich schauen, im zweiten Punkt, die Torheit von Menschen. Wieso fällt es uns so schwer, in dieser Weisheit zu leben, die Jakobus hier dokumentiert? Wieso leben wir oft genau das Gegenteil? Und ich glaube, wir haben uns alle irgendwo schon ein bisschen gesehen in dem. Ich mich auch schon. Wir können jetzt einfach sagen, gut, jetzt wissen wir, wie Weisheit funktioniert, was das Wesen von der Weisheit ist, also machen wir es. Lasst uns weise sein. Hören wir auf, für uns selber zu leben und leben wir ganz zum Segen von anderen. Ist einfacher gesagt als gemacht. Wieso ist es so schwierig, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Verlangen aufzugeben für andere Menschen? Was meint der Jakobus damit, dass in uns ein Kampf mit selbstsüchtigen Wünschen tobt? Oder bittere Eifersucht im Herzen. Ich hätte wohl am Anfang bei dieser Frage, wer ist weise und verständig, meine Hand auch nicht aufgehabt. Aber auch wenn ich es insgeheim gedacht hätte, dass ich es bin. Aber also bittere Eifersucht im Herzen. Ich mache jetzt keine Umfrage. Aber ich glaube nicht, dass die meisten von uns denken, wir haben bittere Eifersucht im Herzen. Also Jakobus, was geht ab? Bittere Eifersucht im Herzen. Ich möchte nochmal Kapitel 4, Vers 2 lesen, den ich bereits schon gelesen habe, hier oben. Ich habe ihn in zwei Teile aufgeteilt. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nicht davon, nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt. In unseren Herzen, mit unseren Gedanken, mit unseren Worten gehen wir oft über Leichen. Wir riskieren, dass andere verletzt werden, damit wir unsere Meinung durchbringen können, dass wir unsere Verlangen können stillen können. Riskieren wir, dass andere damit dabei auf der Strecke bleiben, dass andere drunter kommen. Das meint er hier, nicht, dass wir wirklich Leute umbringen. Damit wir bekommen, was wir wollen. wonach es uns verlangt. Oder wir streiten, weil wir nicht bekommen, was wir wollen. Ich habe es hier in die zwei Punkte aufgeteilt. Entweder sündigen wir, um etwas zu bekommen, was wir gerne hätten, was wir danach verlangen. Oder wir sündigen, weil wir eben etwas nicht bekommen. Weil uns etwas verwehrt wird, was wir gerne hätten. Was uns danach verlangt. Das sind die zwei Punkte, die Jakobus hier anspricht. Und ich habe hier unten noch so, Entschuldigung, man kann es nicht so gut lesen, zu Brunnen. Selbstsüchtige Ziele verfolgen und bittere Eifersucht. So zwei Themen, die der Jakobus hier in diesem Text herausstellt. Selbstsüchtige Ziele verfolgen, habe ich hier unterschrieben mit Selbstsicherheit und Selbstgenügsamkeit. Es ist das tiefe Verlangen, dass wir unsere Ziele selber erreichen können. Dass wir keine Hilfe dazu brauchen. Dass wir glauben, wir können es ohne Gott schaffen. Wir wollen nicht, dass uns irgendjemand sagt, was wir zu tun haben. Es fällt uns schwer, zuzugeben, dass wir etwas nicht können und um Hilfe zu bitten. Vor allem in den Bereichen, wo wir das Gefühl haben, da sind wir eigentlich ziemlich gut drin. Wenn mein Auto kaputt ist, wenn unser Auto nicht startet dort, habe ich kein Problem, in der Werkstatt zu gehen und mal fragen, ob irgendwie hier jemand Automech ist und das schnell anschauen könnte, weil ich weiss, ich kann es selber nicht. Aber wenn es um meine Wagen zu ja nicht, heute nach meiner Predigt zu kommen und zu sagen, das und das hätte man besser machen können. Wenn es darum geht, ist ein Witz gewesen, aber wenn es darum geht, um Sachen, wo wir das Gefühl haben, die kommen, dann wollen wir uns nicht reinreden. Wenn wir uns von niemandem sagen, wie man es jetzt könnte besser machen oder Hilfe annehmen. Wir blenden Gott aus und bitten ihn nicht um Hilfe. So sagt Jakobus hier. Wir bekommen nicht, weil wir mit unseren Anliegen nicht vor Gott kommen. Darum kommen wir auch nicht übel. Das zweite Thema, hier eine bittere Eifersucht, habe ich mit den Wörter Selbstbezogenheit und Selbstgerechtigkeit unterschrieben. Wir glauben, dass wir etwas verdient haben, dass wir verdienen, was andere haben, dass wir etwas verdienen, was wir gerne möchten haben, dass wir das verdient haben, dass wir das Recht darauf haben, irgendetwas zu bekommen. Ich weiss nicht genau, was uns das Gefühl gibt, dass wir das Recht auf irgendetwas haben, dass wir irgendetwas überhaupt verdient haben. Es ist Gnade, dass Gott dich geschaffen und in die Welt gestellt hat. Und alles, was du hast und jemals wirst bekommen, ist alles Gnade. Du hast nichts verdient. Das Einzige, was du verdient hast, ist der Tod und ewige Verdammnis, wie wir in der Sünde leben, wie wir uns von Gott entfernen, wie wir nicht das tun, was er gern hat. Wir beneiden vielleicht andere, die grösser sind. Bei mir ist es, muss ich sagen, in Japan fällt es nicht so auf. Ich bin ein Kleiner, aber im Zug, innen, wenn du so vollgequetscht im Zug stehst, habe ich meistens den Kopf noch so ein bisschen drüber, was sehr gäbig ist, angenehmer, als wenn du ihn da unten hast. Aber so 10 cm grösser könnte nicht schaden. Im Flugzeug bin ich auch dankbar, dass ich nicht allzu groß bin. Wir beneiden vielleicht eine andere Gemeinde, die schneller wächst, die dynamischer ist, die ein grösseres Gebäude hat. Wir beneiden vielleicht die andere Kleingruppe, was besser geht, was so harmonisch haben. Wir beneiden vielleicht, wir sehen das Ehepaar, wir sehen eine Familie, die so harmonisch wirkt. Und wir beneiden sie. Und denken, so sollte es bei uns auch sein, das hätten wir doch verdient. Jetzt kommt ganz ein wichtiger Satz. Eifersucht beurteilt Gottes Güte danach, ob er das liefert, worauf ich glaube, ein Recht zu haben. Eifersucht beurteilt Gottes Güte danach, ob er das liefert, worauf ich glaube, ein Recht zu haben. Und wenn er nicht liefert, stellen wir Gottes Güte in Frage. Das sagt Jakobus am Schluss, selbst wenn wir vor Gott kommen, dann kommen wir vor ihm im Gebet aber wir behandeln ihn als Mittel für unseren eigenen Zweck. Wir kommen mit selbstsüchtigen Wünschen zu ihm und Motivation. Er sagt hier, und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Und ich sage es nochmal, er redet hier zu gläubigen Christen, zu einer lebendigen Gemeinde. Aber die Bibel zeigt uns, dass Abgründe in unserer Seele sind, dass in unserem Herz Abgründe sind, dass wir grundsätzlich ein Streben danach haben, nach Selbstgenügsamkeit, selber können zu genügen, nach einer Gerechtigkeit, die wir das Gefühl haben, die steht uns zu. Nach all diesen Dingen. Anstatt dass mein Herz von Gottes Ehre oder für Gottes Ehre motiviert ist, wird mein Herz mit meinen Wünschen, mit meinen Gefühlen, von meinen Gefühlen und meinen Wünschen beherrscht. Ich habe vielleicht das Sprichwort schon mal gehört, wenn jeder zu sich selber schaut und für sich selber sorgt, ist für alle gesorgt. Das ist ein Stück weltliche Weisheit. Wir sehen nicht, dass wir dadurch eher verurteilen als vergeben. Wenn es um uns selber geht, verurteilen wir andere, anstatt dass wir ihnen vergeben. Dass wir uns dadurch mehr verstecken mit unseren Gefühlen, mit unseren Schmerzen, mit unseren Fragen, als dass wir uns für Hilfe öffnen. Hilfe von Gott, Hilfe von Brüdern und Schwestern. Dass wir uns eher verteidigen und in Kampf übergehen, als dass wir nahbar werden, uns öffnen. Dass wir eher kritisch sind als liebevoll. So am Ende vom zweiten Punkt von meiner Predigt ist so der Moment, wo du denkst, ja, was können wir denn überhaupt? Gott will, dass wir weise sind, wir können es nicht. Hier ist der Abgrund von unserem eigenen Herz. Wir versagen total. Im Grunde ist es unmöglich, dass wir ein vorbildliches Leben führen und Dinge tun, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen, wie der Jakobus im Vers 13 sagt. Und das macht nur Sinn, wenn wir den ganzen Text lesen. Wenn es sich um göttliche Weisheit handelt, wenn es sich um Weisheit von oben handelt, wie sollen wir Menschen denn das können? Wir sind ja schon noch nicht Gott, auch wenn wir es manchmal das Gefühl haben. Göttliche Weisheit kann nur in demütiger Abhängigkeit von Gott selber gefunden werden. Und das bringt uns zum dritten Punkt, den ich am Anfang schon ein bisschen angetönt habe. Also nach Bad News kommt jetzt Good News. Weisheit von oben. Wie lernt man Bescheidenheit? Ich mache mir überlegt, wie man Bescheidenheit lernt. Wie wird man bescheiden? Einer von unseren Lehrern an der Bibelschule hat mal gesagt, Geduld kann man lernen, indem man im Migros, an der Kasse, immer dort die Kasse auswählt, wo die längste Schlange ist. Ich versuche immer die jetzt zu nehmen, wo die kürzeste ist, und am Schluss ist sie immer die längste. Irgendwie habe ich das Talent dazu. Geduld, aber wie lernt man Bescheidenheit? Kann man Bescheidenheit überhaupt lernen? Wir denken, ja, entweder hast du es oder hast du es nicht. Entweder bist du ein bescheidener Mensch. Aber wie lernt man Bescheidenheit? Es soll unser Ziel sein, wenn man hört, dass Weisheit, ein Grundelement von Weisheit Bescheidenheit ist, dass wir das ja lernen wollen. Aber wie lernt man das? Und ich glaube, genau das sind wir jetzt am Machen, seit irgendwie 15 Minuten. Wir müssen uns den Spiegel von Gottes Wort vor Augen halten. Wir haben, der Jakobus erwähnt in seinem Brief mehrere Mal, nennt er den Spiegel als Beispiel, den Spiegel von Gottes Wort, wenn wir in den Spiegel schauen. Erst wenn wir, und darum ist ja der zweite Punkt so wichtig gewesen, auch wenn er ein bisschen negativ tönt und einem fast ein bisschen abzieht. Oh, ich kann es nicht, ich bin so schlecht. Aber der zweite Teil ist extrem wichtig hier. Erst wenn wir verstehen, dass wir völlig sündhaft sind, dass wir es aus uns selber nicht können, erst dann suchen wir Hilfe. Erst wenn ich begreife, dass ich mein Auto nicht selber flicken kann, gehe ich zu jemandem und frage, kannst du mir helfen flicken? Wenn ich denke, ich kann es selber wieder dran rumwasteln, Dran rumwasteln und Zeit verschwenden und irgendwann wird es vielleicht starten und einen Meter weit fahren und nachher ganz kaputt sein, dass man es gar nicht mehr flicken kann. Erst wenn man versteht, dass man es nicht kann. Erst wenn man versteht, dass man Hilfe braucht. Erst wenn man versteht, dass wir sündhaft sind und unsere Eigensucht und Eifersucht uns zerfrisst, suchen wir täglich neue Hilfe bei Christus, was für uns erfüllt hat. Ich muss schnell einen Schluck Wasser nehmen. Wenn du erkennst, dass du dich nicht auf dich selber kannst verlassen, dass dein Wissen nicht ausreicht, dass deine Selbstgerechtigkeit und dein Fokus auf dich selber dich nur verletzen und zerstören, erst dann wirst du Hilfe suchen. Deine Unzulänglichkeit zu erkennen, das führt dich zu Demut und zu Weisheit, zu wahrer Demut und Weisheit. Die Weisheit, dass du Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit und seine Gnade brauchst. Die Weisheit, dass andere Menschen genauso wichtig sind wie du und Gott sie genauso liebt, sie genauso wertvoll sind in seinen Augen. Die Weisheit, dass du deine Bedürfnisse mit Gott und anderen teilen musst. Und wahre Weisheit gibt es nur außerhalb von uns selber. Wahre Weisheit findest du nicht in deinem Herz, in deinem gefallenen Sein. Wahre Weisheit findest du nur bei Gott, außerhalb von dir, von oben, wie es der Jakobus nennt. In Vers 18 sagt der Jakobus, die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Nur in der Bescheidenheit von der Weisheit, wie es der Jakobus nennt, können wir Frieden ins Leben von anderen säen und nicht Streit und Krieg und Trennung und Verletzung. Und nur darin, nur in der Bescheidenheit von der Weisheit, nur darin können wir selber Frieden finden. Warum? Weil Gott, weil Jesus Christus, Sohn Gottes, der ultimative Friedensstifter ist. Er ist der Prince of Peace, der Fürst, der Prinz vom Frieden, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch steht, im Jesaja. Er hat sich nicht auf sich selber verlassen. Er hat uns das vorgelebt, was der Jakobus hier predigt hat. Er hat sich nicht auf sich selber verlassen, nicht auf seine eigene Stärke, auf seine eigene Kraft, auf seine eigene Weisheit. Er war in ständiger Abhängigkeit von seinem Vater gewesen. Und am Schluss hat er sein eigenes Leben hingelegt. Er hat sich völlig hingegeben und völlig darauf verlassen, dass sein Vater in der Kraft vom Heiligen Geist ihn zu neuem Leben erwecken wird. Er hat uns vorgelebt, sich nicht selber zu probieren, selber zu können. Er hat sich auf das Wissen und die Macht und die Autorität vom Vater verlassen. Und er hat es nicht nur vorgelebt. Jesus ist nicht nur ein Beispiel, wo wir versuchen nachzuleben, nachzuahmen. So, what would Jesus do? Das ist gut, dass wir das probieren oder dass wir darauf schauen, was er würde tun. Aber wenn wir es versuchen, aus eigener Kraft zu tun, werden wir scheitern. Er hat es nicht gemacht, damit wir sehen, wie wir es tun sollten. Man hätte das auch einfach sagen können. Er hat es gemacht, um Kraft zu brechen von dem, dass wir es nicht tun können und uns Kraft zu geben, können in ihm zu tun. Und er Mensch geworden ist und das Kreuz gegangen ist, hat er nicht an seine eigene Ehre gedacht. Im Gegenteil, er hat seine Ehre und seine Herrlichkeit verloren, die er im Himmel hatte. Es war gemütlich und schön und wunderbar beim Vater. Er ist runtergekommen auf die verdorbene, gefallene Welt, hat sich verleugnen lassen, plagen lassen, foltern und abschlachten für uns. Er hat alles sich selber gegeben. Er hat in dieser Weisheit gelebt, die Jakobus hier predigt. Nicht an sich selber denkt, sondern an dich denkt. Daran, dich mit sich selber zu versöhnen. Das ist die Weisheit von oben, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und durch sein Blut Frieden geschaffen hat. Der Friedensstifter. im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 19 bis 20, schreibt Paulus da: Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, in Jesus, zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Jesus hat Frieden geschaffen. Er ist der Friedensstifter. Er hat die Saat vom Frieden gesät in die Welt, durch das, dass er sein Blut vergossen hat, um uns mit sich zu versöhnen. Der Schlüssel zu einem authentischen Leben als Christ, zu einem Leben in dieser Weisheit, die von oben kommt, ist, richtig über Gott zu denken und richtig über uns selber zu denken. Und im Evangelium, in dem, was Jesus ist und da hat für uns, finden wir beides. Kreuz zeigt uns, Jesus, sein Opfer zeigt uns, dass wir uns nicht auf uns selber verlassen können. Dass Gott hat müssen sterben für uns. Zeigt uns, dass wir Hilfe von außen brauchen, Hilfe von Gott brauchen, dass wir es nicht, sonst hätte er ja nicht müssen sterben. Es zeigt uns, dass wir es nicht auf uns selber verlassen können, nicht auf unsere Werke, dass das niemals wird ausreichen. Es zeigt uns auch, das Kreuz zeigt uns auch, dass in Gott alle Weisheit, alle Macht, alle Autorität liegt, um uns selber von Zerstörung und Tod zu retten, wo er seinen Sohn auferweckt hat vom Tod. Dort innen sehen wir die wahre Kraft von Gott, vom Evangelium. Und zweitens, das Kreuz zeigt uns auch, dass wenn wir so selbstzentriert leben, so auf uns fokussiert leben, dass unser Weg, unser Lebensweg von Gott weg Richtung Tod und Verdammnis führt. Wenn wir aber mit Jesus Christus im Zentrum leben, führt unser Wegensweg Richtung ewiges Leben mit ihm. Der Blick aufs Kreuz, der Blick auf den perfekten Friedensstifter verändert dein Denken. Nein, zurück. Das kriegst du einander. Wir werden einen Gott kennenlernen, der fähig ist und einen Gott, der gut ist. Und das sind ganz wichtige Aspekte. Wenn dir klar wird, dass Gott fähig ist, wie wir es im Kreuz sehen, er ist fähig, sich selber aufzugeben, er ist fähig, seinen Sohn vom Tod zu verwecken, ins ewige Leben, dann wirst du bei ihm Hilfe suchen. Wenn wir begriffen haben, wir brauchen Hilfe und sehen, dass Gott fähig ist, uns die Hilfe zu geben, werden wir bei ihm Hilfe suchen. Wenn dir klar wird, dass Gott gut ist, wirst du mit der richtigen Motivation können zu ihm kommen. Wenn du im Kreuz siehst, dass Gott aus Güte, aus Gnade, aus Liebe für dich sein Leben hingegeben hat, wenn du da siehst, dass Gott gut ist, dann wirst du sehen, dass das, was er dir gibt, das, was er für dich parat hat, das, was du von ihm bereits bekommen hast, dass das alles ist, was du brauchst. Und wirst du nicht immer nach mehr und anderen Sachen ausstrecken und eifersüchtig sein. In Jakobus 1, Vers 5, also am Anfang von diesem Brief, den ich jetzt euch daraus vorlesen durfte, sagt der Jakobus, das, wenn ich jetzt in langen 20 oder 25 Minuten versucht habe zu sagen, in einem kurzen Satz: Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. So einfach ist es. Bitte Gott um wahre Weisheit und er wird dir wahre Weisheit geben. Ich tue noch beten. Danke, Jesus, dass du uns nicht nur predigt hast und gesagt hast, wie wir leben sollen und was gut wäre und wie wahre Weisheit aussehen sollte und dass man demütig und frei von Eifersucht und Selbstsucht und Selbstgerechtigkeit und weiss ich was sie, sondern dass du gekommen bist und es genau so gelebt hast. Dass du der Einzige, der jemals gelebt hat und wird leben, der das schaffen kann, dass du das für uns gemacht hast. Und obwohl es dich alles gekostet hat, obwohl es dich dein Leben gekostet hat, obwohl viele dich verspottet haben und noch heute verspottet, obwohl selbst wir uns immer wieder von dir abwenden und selber versuchen, danke hast du es gemacht und hast damit den Weg frei gemacht, für uns zu dir zu kommen, für uns mit dir zu versöhnen. Ich bitte dich, dass du uns Tag für Tag neu aufzeigst, wo wir von dir weglaufen und uns hilfst, Buße zu tun und Vergebung zu bekommen und einen Schritt in deine Nähe, in deine Richtung zu laufen. Dass du uns hilfst, unsere Brüder und Schwestern zu lieben, zu vergeben, sie höher achten als uns selber, unsere eigensüchtigen Wünsche aufzugeben. Und deine Wünsche, dein Reich, deine Herrlichkeit im Vordergrund zu stellen. Danke, dass du an unserer Seite bist auf diesem Weg. Und wir das nicht alleine machen müssen. Danke, dass du bereits für uns erfüllt. Dass selbst wenn wir es nicht schaffen und wir täglich wieder neu müssen um Vergebung bitten, wir dürfen wissen, dass wir in dir ewiges Leben haben. Danke dir dafür, Herr. In deinem wunderbaren Namen, Jesus Christus. Amen.